Ich darf jetzt den nächsten Redner vorstellen und möchte auch hier einen kleinen evolutionstheoretischen Exkurs machen. Der nächste Redner ist nämlich der Herr Professor Dr. Engelbert Knosp, der nicht nur auch Demonstrator zugleich mit mir am Institut für Anatomie war, sondern der mit mir, wenn man so will, eine Koevolution durchgemacht hat, nämlich, wie Sie sehen, aus frühen, jetzt geht der Zeiger wieder nicht, das ist unangenehm, aus frühen Volksschultagen, Mittelschule, Studium, und wir sind unlängst am selben Tag emeritiert von dieser Universität. Und es freut mich ganz besonders, dass wir heute gemeinsam dem Willi zu seinem 80er gratulieren können und gemeinsam nochmal hier stehen. Engelbert.
Lieber Willi, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, ich bin glücklich, dass ich zu deinem Geburtstag etwas aktiv beitragen kann. Es ist in den zwei Vorträgen und Beginnworten schon alles gesagt, was über dich als Person, als Persönlichkeit und für mich als erster Boss, als erster Vorstand gewesen zu sein. Wie Gerd schon erwähnt hat, sind wir zu dritt Studiosi aus Wien, aus Salzburg kommend, in die Anatomie gekommen und dort im Saal von dir bei sezierend gewesen und haben uns natürlich hineingehängt, weil die Anatomie uns immer lieb war. Ich habe Kopf dissiziert und irgendwo ist das wahrscheinlich hängen geblieben, weil der Kopf ja auch das Hirn drinnen hat und damit recht interessante Aspekte gezeigt hat. Und eines der lustigsten Begebenheiten war Gerd und Bert und der dritte heißt Thomas. Wir sind zum Rigorosum nicht im Anzug und Krawatte erschienen, sondern wir sind alle drei mit Fliege und Jeansjacke gekommen und das war zumindest der erste Schritt in die Interessenssphäre der Anatomie. Wie Gerd war auch ich als Demonstrator tätig, vom quasi im nächsten Jahr schon tätig. Wir haben einige der jung gebliebenen Schüler hier im Saal der ersten Generation sozusagen. Und alles, was schon gesagt wurde, es war ein extrem angenehmes Arbeiten, ohne großen äußeren Stress, mit viel Engagement, mit viel Freude und auch hat man Zeit und auch Lust gehabt, gemeinsam zu feiern, was ja heutzutage gelegentlich nicht mehr so der Fall ist. Ich möchte einen Kurs dessen zeigen und zu zeigen, versuchen, wie wichtig für eine Chirurgie die Anatomie ist. Natürlich weiß jeder, die Anatomie ist wichtig, ist der Anfang allen Tätigkeiten in der Chirurgie. Aber ich habe Jahre erlebt, leider in den letzten Jahren, wo diese Kooperation mit der Anatomie nicht mehr in diesem Maße da war, wie wir es gemacht haben. Und ich werde es zeigen, warum. Ich will nicht die Historie der Neurochirurgie darstellen, nur ein bisschen für das Auditorium zu zeigen, wie jung das Fach Neurochirurgie ist. von Eiselsberg hat die erste Hirnoperation 1904, das heißt knapp ein Jahrhundert und ein paar Jahre länger gewesen, bevor wir jetzt doch schon gewisse Schritte gemacht haben. Und hier ist 1920 ein chirurgische Anatomie und Operationstechnik des zentralen Nervensystems als erstes herausgekommen. Es ist klar, dass der Anatom Tandler, der große Anatom mit seinem chirurgischen Partner Renzi, dieses geschrieben hat, Renzi geschrieben hat. Und das Wichtige, aber die sind am Buch nicht dabei, dass auch die Neurologen Economo dabei war, weil zu dieser Zeit hatte es keine Computertomographie gegeben, keine MR, die Lokalisationsmöglichkeiten waren das normale Röntgen und die Erfahrung. Und es hat viele, viele Fehloperationen gegeben, weil die Lokalisation nicht ganz gestimmt hat. Renzi musste sehr früh Wien verlassen und dann gibt es einen großen Sprung aus Zeitgründen. Mein Lehrer und Willis Kollege, geschätzten Kollegen Koos, hat in der Anatomie und auch dann in der Neurokirche natürlich viel gemacht. Und einer, der die Anatomie weitergetrieben hat und auf neue Beine gestellt hat, ist mein Mentor und Lehrer aus neurochirurgischer Sicht von Axel Bernetzky, der mehrere Bücher gemeinsam mit Wieser Tabitscher, der damals das Labor am obersten Stock gemacht hat, in dem ich auch Tage, eher zu sagen Nächte verbracht habe, um da weiterzuarbeiten und hier auch von dieser Zeit auch ein Bild einbringen wollte. Die Endoskopie ist ja eine ganz lustige Sache, wenn man sich anschaut. Pozzine, es ist so ein Beuteösterreicher, ein Italiener in Triest geboren, hat ein Endoskop gebaut. Und das Bild zeige ich Ihnen aus zwei Gründen. Dass hier das Josephinen beinhält, auch das Endoskopie Museum. Und das zweite ist, dass das kein Irrtum ist, diese Zeitgap zwischen dem Erfinden etwas Grandiosen und bis eine Applikation erst gefunden werden. Das sind dann die Urologen und ein Techniker mit beleuchteten Endoskopen zu machen. Das war das erste Endoskop mit einem mit einer Kerze und diesen Ansätzen, die man auch verwenden könnte. Und nach vielen Jahren des Überlegens hat sich die Universität doch entschlossen, das Josephinum als Prunkstück für ihre Vergangenheit sich auf das zurück besonnen. Wieder die unmittelbare wichtige Kooperation der Anatomie mit der Schädelbasischirurgie. Im Speziellen hier haben wir Kurse gemacht und ich habe mich mit dem ausgehend auseinandergesetzt. Die Hypophyse und hier die Gefäße, die kleinen Perforatoren, das ist das Chiasma Opticum, also die Sehbahn und Bilder wie die aus Montevideo zeigen, dass diese Kurse auch transportiert werden. Unser Problem ist, dass wir nur in Wien, nur hier so tolle Präparate zur Verfügung haben. Und wenn man viel arbeitet, hat man manchmal auch das Glück, dass man ein anatomisches Präparat findet, das einen Hypophysenadenom darstellt. Sie sehen hier die Karotis, das sind Hirnnerven und das ist die Drüse. Ganz ähnlich, um nicht zu sagen zum Verwechseln gleich, sieht man, dass die Drüse, ein Hypophysenadenom in dem Fall, und die Karotis hier und die Nerven da am Rand sehr ähnlich zu sehen sind. Und immer wenn wir Probleme haben, sind wir wieder zur Anatomie gekommen und das mit der Radiologie verbunden und verglichen. Hier, Sie sehen hier die Hirnnerven drinnen, hier eine sehr wichtige Wand, die recht wichtig ist. Und Sie sehen hier, wenn man sich spielt und wenn man sich genau mit dem auseinandersetzt, hat das eine Relevanz. Auch hier ganz unlängst ein Problem, das wir zwar radiologisch gesehen haben, aber den Zugang hier hinein, das ist ganz in der Nähe des Oculomotores, also den Muskel, der die Augen dreht, an diesem Tumor hängt, wie man da am besten hinkommt und auch dann wieder ins Labor mit schönen Injektionen, die wir uns leider selber jetzt füllen müssen und die Hirnnerven hier sichtbar mit der Hauptschlagader für das Gehirn und hier hinein sollte man gehen, dort geht der Tumor raus und hier sehen Sie den dritten Hirnnerven, der sogenannte Oculomotorius, wie nahe der an diesem Tumor ist. Und wenn man weiter schaut, dann ist nicht nur der Oculomotorius da, sondern ein wichtiges Gefäß, eine verbindende Arterie zwischen der Arteria carotis und der Basilaris und extrem schwierige Areale. Man darf auch diese kleinen Gefäßchen, die das Hirn und den Optikus versorgen, nicht verletzen. Gibt es was anderes? Die Anatomie wird immer an Stunden reduziert. Können wir das kompensieren? Es wird immer gesagt, die virtuelle Reality könne das. Obwohl wir sehr glücklich sind und auch stolz sind, dass wir solche Bildgebungen dargeben können, wo man auch die Arterien einarbeiten kann in einen Planungssatz, den wir dann für die Operation navigatorisch einspielen können. Trotz dieser Möglichkeiten können wir nie an die Möglichkeit herangehen, was die Anatomie betrifft. Wie geht's weiter? Die Technik geht weiter. Das ist in Montreal, wo wir auch mitentwickelt haben, eine Simulator, wo die haptischen Eigenschaften mit einfließen. Das sind sozusagen die kleinen Bremsen, die das Gefühl des Chirurgen blüffend gut darstellen kann oder nachbilden können. Und das sind die Dummies, mit denen wir arbeiten. Und aha, das Video? Ja, geht sogar. Das sind das, was man jetzt darstellen kann. Erstaunlich, man kann auch, wenn man mehrfach hineintut, einbringen, dass mehr blutet ist, durchblutet wird und natürlich schwieriger zum Operieren geht. Auf jeden Fall, das gibt's. Es ist 3D. Endoskope sind jetzt am Markt, so wie wir hier wieder bei einem dieser Kurse sehen. Aber nicht nur an der Schädelbasis, wo wir anfänglich begonnen haben, uns ausführlich zu auseinanderzusetzen, sind neue Techniken radiologischerseits, die es uns erlaubt, Bahnen, das, was wir als weiße Substanz darstellen, haben wir schon gewusst, dass die Areale verbunden sind. Aber alles, was man nicht sieht, glaubt man nicht so erst. Und bei der Operation sieht man keinen Unterschied. Man muss einige Tricks anwenden, um diese Bahnenanatomie darstellen zu können. Und da ist das, wo wir aufgewachsen sind, mit dieser Technik zu präparieren. Das war unser quasi der Hirnkurs, unser Highlight für uns Demonstratoren natürlich. Und da sieht man so eine Hirnoberfläche, die zuerst mit Formalin fixiert wird, also dass es hält und nicht auseinanderfällt. Und der Trick, dass es dann mehrfach ein- und eingefroren wird und aufgetaut wird und wieder eingefroren. In Wintern wie diesen wäre es vielleicht gegangen, dass man das, wie wir das in unserer Studienzeit immer zwischen den Türen im Seziersaal hineingetan haben. Da war es kühl, dann ist es wieder aufgetaut und das war eine hervorragende Präparationsmöglichkeit, die Bahnen näher darstellen zu können. Das wussten wir, das kannten wir, aber dass wir diese Bahnenanatomie in einem sehr ähnlichen Trick darstellen können und uns damit natürlich jetzt eine Bereicherung und Sicherheit für die Operation darstellt, das konnte man damals schlichtwegs nicht erkennen. Die verschiedenen Farben sind richtungskodiert. Alles, was quer geht, ist rot. Alles nach von vorne nach hinten geht, ist grün. Und alles, was von unten nach oben oder von oben nach unten ist, ist blau. Und nachdem die Bahnen nie oder nur selten gerade laufen, sind manchmal die Bahnen in verschiedenen Farben kodiert. Und die wichtigen Bahnen, das sind die Motorik, die Sprache und all diese Dinge, dem gehen wir nach. Und so sehen Sie unser Gehirn eines Patienten vor der Operation aus in der Planung. Man kann ganz genau hier sehen, wo die frontalen Windungen sind, wo die Zentralbindung ist, wo das Sprachzentrum ist, nämlich genau dort, wo diese Faserbahn ihren Ausgang nimmt zum anderen Sprachzentrum, dem Wernicken. Und hier ist das Broca-Sprachzentrum und hier am Fuße die dieses rote ist der Tumor. Und diese Bahnenanatomie ist so sophisticated geworden, dass man diese Bahnen schon unterteilt in die Bahnen, die eher von vorne kommen, von frontal kommen und dann in dieses wichtige geschwindsche Areal, das ist der linke Parietallappen, wo nicht nur die Sprache, sondern auch das Zeichnen, die Mathematik und Schreiben und all die Dinge hier zusammenkommen. Es hat auch in kurzer, schon seit einigen Jahren, das Titelblatt der Gray's Anatomy, jetzt nicht in der Serie, sondern in unserem Anatomiebuch als Titel geschafft, diese Bahnenanatomie im linksparietalen Bereich hier darzustellen. Und so schaut das bei einer Operation aus. Das Wichtige, dass er nicht eine Lähmung hat, der Patient oder die Patientin, das ist das Grüne, das Brokere Sprachzentrum hier und die Bahnen, und das ist das Wichtige, das Rote ist wieder der Tumor, dass die Bahn hinter dem Tumor ist. Das heißt, wenn man jetzt von lateral kommt, hat man zumindest theoretisch keine Furcht zu haben, dass er dort eine Sprachstörung hat. Ein ähnlicher Fall, in dem Fall hat sich dieser Bahn, dieser Fasciculus arcuatus, der gelbe hier, lateral des Tumors verlagert. Das heißt, es wäre fatal gewesen, denselben Zugang zu nehmen, obwohl der Tumor eine ganz ähnliche Lage hat, sondern da musste man einen anderen Zugang, den Sie hier dargestellt haben, verwenden. Und so ist es auch gemacht worden und nichts passiert. Wenn man jetzt diese Traktographie, also die Bahnenanatomie mit funktionellen Daten, die wir auch zur Verfügung stellen, wo man bei der Sprache aufgrund von funktioneller MRI-Daten jetzt den Rand zwischen dem Tumor, das ist dieser Fleck hier, wo keine Aktion ist, wo keine Funktion, auch Hirnfunktion ist, weil nur Tumor, dass man dort als Wachoperation wie hier operieren können. Zurück zur klinischen Faseranatomie hat für uns unser Leben komplett verändert. Die Sehbahn ähnlich gut, schwierig nachzufinden, eine Darstellung hier gefunden. Und das sind Präparate von unseren Kursen. Geht nicht nur am Großhirn, okay, sondern man kann auch eine kleine Gefäßmissbildung im Hirnstamm mit derselben Technik verwenden, um zum Abschluss zu kommen. Das ist schon gesagt worden. Hier ist Wilhelm im Labor. Hier war ein wahrscheinlich älterer Knochen und ich habe gedacht, das ist ein Chinchilla, aber es ist was anderes. Hier ist der große Lehrer, den wir bei den Vorlesungen gesehen haben. Wir haben dich, Willi, geliebt, weil du es so toll herausgebracht hast, so wichtig und empathisch auch den Studenten gegenüber warst. Und das ist das Bild, was ich eingangs skizziert habe. Das ist Gerd, das ist Bert und das war der dritte in unserem Bunde. Und es war nicht nur so in den Sessionssälen, sondern das, glaube ich, war auch eine dieser Abende in Dornbach, wo du uns eingeladen hast als Mitarbeiter, Professor Czabica, wieder Professor Müller. Und dann zum Wichtigen, zu dem, was eigentlich deine Persönlichkeit darstellt, diese Herzenswärme. Und das sollte nur überleiten in das, was wahrscheinlich dir viel Zeit und Energie gebracht hat, mit der Ornithologie hier den nötigen Abstand von dem normalen Wahnsinn einer Leitung einer so großen Klinik wie der Anatomie. Lieber Willi, ad multos annos.